Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Text aus der Bibel lesen, dann ist das eigentlich gar nicht nötig, da wir ihn alle auswendig kennen. Ich sage ihn trotzdem an. Matthäus Evangelium, Kapitel 6 und dort den Vers 12. Matthäus Evangelium, Kapitel 6 und dort Vers 12. Dort steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist nicht schwer zu erraten, dass das ein Teil des Vaterunsers ist. Und um diesen Gedanken soll es mir in meiner Predigt gehen. Zur Einleitung eine besondere Begebenheit. In den USA wurde ein junges Mädchen ermordet. Nachdem der Prozess gewesen ist und der Mann zu einer schweren Strafe verurteilt wurde, ging die Mutter dieses jungen Mädchens ins Gefängnis, wollte den Mörder ihrer Tochter sprechen, um ihm mitzuteilen, dass sie ihm vergeben hat. Seit dieser Zeit, er sitzt immer noch, seit dieser Zeit betreut diese Mutter des Opfers den Täter, um ihm deutlich zu machen, dass sie ihm wirklich vergeben hat und ihm dadurch nicht nur deutlich zu machen, was er getan hat, das war ja unwiederbringlich, sondern ihm auch einen Weg herauszuzeigen. Ich weiß es nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. Aber ich erachte es als eine großartige Sache, dass jemand einen, der ganz offensichtlich schuldig ist, einfach annimmt anstelle ihrer Tochter. Wenn wir von Vergebung reden, dann muss dem ein Unrecht vorausgegangen sein. Es hätte kaum Sinn, Vergebung für etwas zu bekommen, was ich nicht getan habe. Stimmt's? Das heißt, wenn Vergebung wirksam sein soll, muss also ein Vergehen, ein Verbrechen, eine Untat, eine Sünde vorliegen. Dem Mörder in dem oben genannten Beispiel konnte die Mutter Vergebung anbieten, weil dort eine schreckliche Tat vorgelegen hat. Die Abscheulichkeit dieser Tat wurde dem jungen Mann deutlich durch dieses Handeln der Mutter seines Opfers. Und interessanterweise hat er sich im Laufe der Zeit der Beziehung zu der Mutter seines Opfers verändert. In seinem Denken, in seinem Handeln, in seiner Beziehung zu anderen Menschen. Genauso wie ich das dargestellt habe, ist das auch unter den Menschen. Eine Vergebung ist nur dann sinnvoll, wenn etwas vorgelegen hat. Aber das gilt auch in unserer Beziehung zu Gott. Gott bietet uns Vergebung an, weil wir Sünder sind. Das mag ein Satz sein, er sagt, da würde jeder sagen, jawohl, ich bin Sünder, jawohl, ich bin Sünder. Aber wenn es zur Nagelprobe geht Und wenn dann gesagt wird, wie verstehst du denn das eigentlich? Dann wird es etwas schwierig, nicht? Wenn du dann sagen sollst, worin deine Sünde besteht. Denn wir sind doch besser als andere, oder? Da wir Sünder sind, haben wir keine Chance. Wir gehen chancenlos in die Welt, ohne eine Aussicht auf Licht. Nur durch die Vergebungsbereitschaft Gottes können wir einen Ausweg finden. Aber um diesen Ausweg zu akzeptieren, wirklich zu akzeptieren, müssen wir erst einmal feststellen, wie schrecklich es ist, ein Sünder zu sein. Wir müssen alles ablegen, was uns Glauben macht, so schlecht sind wir gar nicht, verglichen mit denen, die etwas Schlimmes getan haben, nicht? Oder fühlst du dich nicht doch besser als der Co-Pilot, der die Germanwings-Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat? Du könntest dich hinstellen, würde ich nie machen. Ist auch nicht schwierig, du bist ja kein Pilot, nicht? Aber hast du eine Ahnung, in welcher einer verzweifelten Lage sich dieser junge Mann befand? Ich weiß es nicht. Als die Trauerfeier, die staatliche Trauerfeier gestern war, hat es mich berührt, dass der Bundespräsident auch von dem Piloten sprach. Hat mich berührt. Denn bisher habe ich immer gedacht, so ein Schuft. Wie kann der bloß, weil er sich das Leben nehmen will, 149 andere Menschen in den Tod nehmen? Joachim Gauck hat mich daran erinnert, dass das sehr hochmütig von mir war. Aber kommen wir zurück. Wir haben uns so sehr an unseren Zustand gewöhnt, dass wir überhaupt nichts mehr dabei empfinden, wenn wir sagen, jawohl, wir sind Sünder. Oder wird dir dabei, wenn du das sagst, die Ekelhaftigkeit der Sünde bewusst? Weißt du wirklich, was Sünde bedeutet? Erst wenn mir das bewusst wird, kann ich erst ermessen, was Vergebung bedeutet. Die Größe der Vergebung Gottes wird an der Größe meiner Schuld deutlich. Wenn ich das nicht bereit bin zuzugeben, kann ich nicht ermessen, was Vergebung bedeutet. Aber kommen wir zurück. Wenn also Sündenerkenntnis eine Voraussetzung dafür ist, dass wir Vergebung akzeptieren können, dann hat doch Sündenerkenntnis etwas mit Wissen zu tun, nicht wahr? Woher kommt dieses Wissen? Wissen muss erworben werden. Das kommt nicht von allein. Jeder von uns weiß das noch, wie das in der Schule war. Wenn wir ein schwieriges Fach hatten und wir mussten trotzdem die Prüfung bestehen, da mussten wir kräftig lernen, damit wir in der Lage waren, das zu tun. Ich kann mich also noch sehr deutlich erinnern, was ich für Mühe hatte, griechische Vokabeln zu lernen. Und ich wusste, ich musste es wissen, denn anschließend kam eine Prüfung. Das heißt, Erkenntnis hat mit Wissen zu tun. Und dieses Wissen muss von außen zugeführt werden. In meinem Fall war es meine Griechischlehrerin, die eine sehr liebevolle Frau war, aber bei manchen war sie trotzdem nicht sehr erfolgreich. Wenn es um Sündenerkenntnis geht, muss auch dieses Wissen von außen zugeführt werden. Dann nützt es nicht, dass ich in mich hineinhorche. Denn wer kann mir denn sagen, dass meine Gefühle richtig liegen? Gefühle verändern sich. Und veränderbare Gefühle können keine Grundlage sein. Also muss dieses von außen zugeführte Wissen von einer Quelle kommen, die absolut ist. Und diese absolute Quelle ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Daher ist es notwendig, dass wir die Heilige Schrift lesen. Denn Wissen hat etwas damit zu tun, dass in mich etwas hineinkommt von außen, was ich normalerweise nicht habe. Das heißt, um zu wissen, was das Wort Gottes sagt, muss ich es schon lesen, sonst kann ich mir dieses Wissen nicht zuführen. Meine Gefühle sind eine sehr unzuverlässige Erkenntnisquelle. Ich könnte mit euch Experimente machen, an denen ihr feststellen könnt, wie unzuverlässig eure Gefühle sind. Meine übrigens auch. Daher müssen wir uns auf etwas verlassen, was unabhängig von unserer Person ist. Denn unsere Gefühle werden beeinflusst von unserer Umwelt, von unserer Geschichte, von unserer Familie, von dem, was wir gelernt haben, von dem, was wir beobachten. Und unsere Umwelt, die hat einen fatalen Einfluss auf unsere Gefühle. Also sind unsere Gefühle bestechlich und nicht zuverlässig. Ich brauche eine unbestechliche Quelle, um meine Kenntnis auch über Sünde zu vervollständigen. Und das kann nur durch das Wort Gottes geschehen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das die Marotte irgendeiner Gruppe ist. Lasst mich dazu ein Beispiel nehmen, das uns alle angeht. Wie ist es eigentlich? Ist die Erkenntnis über den Sabbat eine Marotte der Adventgemeinde? Im Fall, dass es das wäre, wäre die Frage des Sabbats eigentlich etwas, was jeder für sich alleine entscheiden kann. Dazu braucht er den anderen nicht. Und wenn es mir passend erscheint, die Frage des Sabbats anders zu deuten, als die Kirche das tut, dann habe ich das Recht dazu, weil das ja die Marotte einer Kirche ist, nicht? Aber es ist nicht die Marotte einer Kirche, sondern stammt aus dem unbestechlichen Wort Gottes. Sonst wäre es veränderbar. Lass mich dazu auch ein Beispiel nehmen. Die Entscheidung, wann ein Gottesdienst beginnt und wann er endet, liegt bei der Gruppe, die zu dieser Gemeinde gehört. Und ich weiß von einer Gemeinde, zu der ich auch regelmäßig gehe, die hat mir eines Tages mitgeteilt, also wir treffen uns nicht mehr um 9:30, sondern um 10. Fand ich prächtig, konnte ich eine halbe Stunde später von zu Hause abfahren, denn ich brauche eine Stunde bis dahin. Ja? Die Gemeinde hat das Recht, das zu entscheiden, weil das nicht etwas Festgelegtes durch das unbestechliche Wort Gottes festgelegte Regel ist. Das kann jede Gemeinde für sich entscheiden. Aber wenn es um Dinge geht, die von lebenswichtiger Bedeutung sind, die belegt sind durch das Wort Gottes, dann kann man darüber in einer Gemeindestunde nicht abstimmen, sondern dann ist das etwas, was außerhalb unserer Gruppe und unserer Person ist und angenommen werden muss oder nicht. Und wenn man es nicht annimmt, dann muss man wissen, dass man gegen das Wort Gottes verstößt. Und das nennt die Bibel Sünde. Wenn ich das tue, hat es Folgen. Denn dann lehne ich die Autorität Gottes ab. Denn die Ablehnung der Autorität Gottes bedeutet, ich stelle mich außerhalb seiner Fürsorge. Er kann dann nichts mehr für mich tun, weil ich ja seine Führung ablehne, weil ich ja seine Autorität ablehne. Das bedeutet, wenn Gott in seinem Wort etwas sagt und ich nehme das auf die leichte Schulter, dann sage ich zu Gott, du hast mir gar nichts zu sagen, bleib raus aus meinem Leben. Und das tut er dann auch. Denn es liegt bei mir, wie ich mich dafür entscheide. Und in der Heiligen Schrift wird gesagt, dass in dem Gericht, das Gott abhält, Gottesleugner keine Chance haben. Nun magst du sagen, ich werde doch nicht gleich zu einem Gottesleugner, nur weil ich irgendetwas, was die anderen für wichtig halten, ablehne. Doch, denn die Autorität Gottes abzulehnen, bedeutet, ein Gottesleugner zu sein. Da gibt es kein Zwischending. Da gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nur ein Ja oder Nein und kein Jein. Ich muss mir der Gefahr bewusst sein, die darin besteht, wenn ich Gott mit seinem Wort ablehne, dass das Folgen hat. Wenn ich weiß, dass ich nur durch die enge Beziehung zu Gott und zu seinem Wort gerettet werden kann, dann muss ich mich entscheiden. Eigensinn bringt nicht weiter. Auch nicht das zu tun, was die Umwelt tut. Sich auf die Seite Gottes zu stellen, ist nie eine Frage der Mehrheit gewesen, sondern immer der Minderheit. Die Masse ist noch nie auf dem richtigen Weg gewesen. Die Wahrheit findet man nicht durch einen demokratischen Entscheidungsprozess. Die Wahrheit kann nur offenbart werden und ist nicht verhandelbar. Apropos Demokratie. Winston Churchill hat mal gesagt, Demokratie ist die schlechtest mögliche Regierungsform. Aber weil wir keine bessere haben, müssen wir damit leben. Demokratie in der Gemeinde Gottes ist auch ein Unding. Wenn es darum geht, festzustellen, wann wir den Gottesdienst beginnen, darüber müssen wir abstimmen. Aber wir können nicht darüber abstimmen, was wir zu glauben haben. Das können wir nur aus der Heiligen Schrift entnehmen. Und dann müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht unsere Interpretation hineinlegen, sondern nur ein So spricht der Herr. Ich könnte euch dazu ein paar Beispiele nennen, aber das möchte ich mir verkneifen. Wenn ich sage, dass jemand, der die Autorität Gottes ablehnt, ein Gottesleugner ist, dann trifft das ja auf uns nicht zu. denn wenn ihr Gottesleugner wärt, würdet ihr nicht hier sitzen. Also darf ich zu Menschen sprechen, die akzeptiert haben, dass Gott Autorität über ihr Leben hat. Bin ich damit richtig? Natürlich, das geht doch gar nicht anders. Wenn wir also feststellen, dass Auflehnung gegen Gott nichts bringt, stellen wir trotzdem fest, dass Sünde eine leider sehr bekannte Größe in unserem Leben ist. Keiner kann sich davon freimachen. Damit müssen wir uns abfinden. Das haben schon die Gottesmänner beklagt. Und lest mal beispielsweise Psalmen, wie sie darüber gejammert haben, dass dieses Prinzip Sünde eine Realität auch im Leben von Gottesmännern ist. So hat zum Beispiel Paulus gesagt: Ich sehe ein Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Dieser verzweifelte Schrei eines Apostels Paulus beschreibt genau die Situation, in der ich mich befinde. Gibt es dafür eine Lösung? Genau für diese verzweifelte Lage ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Er bezahlte mit seinem Tod für meine und deine Sünde, die uns gefangen hält und macht uns frei. Damit sind wir nicht sündlos. Aber wir können die Sünde abladen, damit sie uns nicht mehr belastet. Mit Sünde wird man nämlich nicht damit fertig, dass man sich anstrengt, sie nicht zu tun. Das muss daneben gehen. Denn mit Sünde wird man nur fertig durch Übergabe an Jesus Christus. Da bereits für unsere Sünde bezahlt hat, brauchen wir das nicht nochmal zu tun. Auch in unserem täglichen Leben, würdet ihr eine Rechnung zweimal bezahlen? Nein, nicht? Und wenn ihr es aus Versehen mal gemacht habt, dann fordert ihr das Geld aber garantiert zurück. Warum versucht ihr das in eurem Christenleben? Warum versucht ihr das, was Jesus schon bezahlt hat, durch eure eigene Mühe nochmal zu bezahlen? Solch ein Unsinn. Also, mit Sünde wird man nicht dadurch fertig, dass man sich bemüht, sie zu vermeiden, sondern wird dadurch fertig, dass man sie an Jesus Christus übergibt. Wie macht man das? Ganz einfach. Lege sie Jesus vor und bitte ihn, sie dir abzunehmen. Aber damit das überhaupt möglich ist, ist Sündenerkenntnis nötig. Ich will jetzt nicht wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Bitte Jesus, dass er dich frei macht und er wird es tun. Das bedeutet aber gleichzeitig, mit Sünde darf man nicht spielen. Sünde ist tödlich. Der einzige Weg, mit Sünde fertig zu werden, ist, sie an Jesus weiterzureichen. Er kann dir viel besser mit umgehen als du und ich. Wenn ich aber Sünden bekennen soll, dann muss ich sie zunächst einmal erkennen. Und erkennen tue ich sie nur durch das Wort Gottes. Und wenn ich mich damit beschäftige, wird mir die Abscheulichkeit der Sünde deutlich und dass nur Vergebung mich aus dieser tödlichen Folge befreien kann. Im eingangs gelesenen Text, den ihr alle auswendig kennt, wird unsere Vergebung durch Gott abhängig gemacht von der Vergebung, die wir anderen bieten. Darf ich es nochmal sagen? Dass Gott dir vergeben kann, hängt davon ab, wie vergebungs- und versöhnungsbereit du bist. Wenn du unversöhnlich bist, kann Gott nichts für dich tun. Ich kann mich da an eine der traurigsten Ereignisse in meinem Predigerdasein erinnern. Da waren zwei Brüder zerstritten, sodass also keine Möglichkeit war des Zueinanders. Sie lebten nebeneinander und wie üblich in solchen Dingen ging es ums Erbe. Und dann habe ich sie besucht. Und dann hat der eine, der unversöhnlichere von beiden, mir gesagt, mit Gott bin ich in Ordnung. Da habe ich ihm gesagt, und das bist du nicht. Denn mit Gott kannst du nur in Ordnung sein, wenn du mit Gott versöhnt bist. Und mit Gott versöhnt kannst du nur sein, wenn du mit deinem Bruder versöhnt bist. Sonst kannst du keine Versöhnung bekommen. Das Traurige an der Angelegenheit ist, dass er das nicht kapiert hat und in dieser Unversöhnlichkeit gestorben ist. Es ist also eine sehr gefährliche Haltung, unversöhnlich zu sein, weil das die Vergebungsbereitschaft Gottes aus meinem Leben ausschließt und Unversöhnlichkeit verschließt mir den Himmel. Dabei steht nicht zur Debatte, ob der andere vergebungsbereit ist oder nicht. Es steht auch nicht zur Debatte, ob der andere schuld ist oder nicht. Sondern das Einzige, was zur Debatte steht, bringt dein Verhältnis zu ihm in Ordnung. Und dabei spielt es keine Rolle, wer der Schuldige ist. Versöhnung hat mit Schuld zu tun, schon. Aber wer bin ich, dass ich beurteilen kann, wie groß die Schuld eines anderen Menschen ist? Das steht allein Gott zu. Und darum bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich dem anderen vergebe, obwohl vielleicht man sagen könnte, da ist nichts zu vergeben. Doch ich bin immer dazu verpflichtet. Wir sollen vergeben, ob wir darum gebeten werden oder nicht. Das ist alles. Und selbst dann, wenn von dem anderen keine Vergebung entgegenkommt, kannst du aber dein Verhältnis zu Gott dadurch bereinigen. Jesus Christus hat durch seine Reden und durch sein Handeln sehr deutlich gemacht, dass wir nicht das Recht haben, über den anderen zu urteilen. Das steht allein Gott zu. Was wir müssen, das ist, dass wir das Zusammenleben mit dem anderen einfacher machen und das geht nur über die Vergebung. Lass keine Missverständnisse aufstauen, sondern bereinige sie sofort. Je eher du das tust, desto leichter ist es. Das ist aber nur möglich, wenn wir auf das Eingreifen des Heiligen Geistes hören und bereit sind, das auch zu tun. Interessant ist mir übrigens eine Geschichte. Wenn wir das Vaterunser lesen, dann hören wir meistens bei Vers 13 auf. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann machen wir die Bibel zu. Es geht aber noch weiter. Es ist mir höchst interessant, dass auf diese Bitte um Vergebung, dass das die einzige ist, auf die Jesus Christus hinterher nochmal eingeht. Und dann sagt er nämlich, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das heißt, wir müssen bereit sein, ob unser Gefühl uns das sagt oder nicht, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen bereit sein, auf den anderen zuzugehen. Ob er der Schuldige oder der Unschuldige ist, spielt auch keine Rolle. Ob ich das Gefühl habe, ob ich im Recht bin oder nicht, spielt auch keine Rolle. Sondern es kommt darauf an, mit dem anderen im Reinen zu sein, weil ich nur dann mit meinem Gott im Reinen sein kann. Verstehen und Handeln liegen oft meilenweit auseinander. Und wenn wir normalerweise nicht bereit sind, auf den anderen zuzugehen, weil er jetzt auf mich zugehen soll, wirf es von dir. Tu das, was der Heilige Geist dir sagt. Denn genau das ist die Forderung, die Gott aufstellt. Geh zu dem Schuldigen und sage, bitte vergib mir. Wenn wir also erkennen, dass wir ohne die Hilfe Gottes keine Chance haben, dann erkennen wir, dass wir ihn als Begleiter jeden Tag brauchen. Und da Sünde ein Teil unseres Lebens ist, brauchen wir seine Anweisung, wie wir damit umzugehen haben. Und es gibt nur einen Weg, und das ist, sie unserem Erlöser vor die Füße zu legen. Ohne ihn sind wir verloren, weil wir allein nicht in der Lage sind, den richtigen Weg zu gehen. Christentum hat nämlich nicht nur etwas mit dem Gottesdienstbesuch zu tun, ob du deinen Platz, Stammplatz in der Kapelle füllst oder nicht, sondern hat mit unserem täglichen Leben zu tun. Wie ob wir Essen kochen, in unserem Beruf arbeiten, im Urlaub sind oder schlafen. Er möchte immer dabei sein. Auf all das möchte Gott Einfluss nehmen, weil nur er weiß, was für uns gut ist. Gott möchte, dass wir gut ausgerüstet werden für unser Leben. Von allein sind wir es nicht. Wir brauchen ihn täglich. Also hören wir auf, selbst an unserem Leben herumzubasteln, sondern lassen uns von Gott sagen, wie unser Leben gelingen soll. Und dabei gibt es keinen Bereich, der ausgenommen ist. Nun, ich sprach vorhin davon, dass es ein Gericht gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es um Gericht geht, habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Ich habe einmal vor Gericht gestanden. Ich wusste, dass ich unschuldig war. Und trotzdem habe ich Herzklopfen gehabt. Warum? Ein Sprichwort sagt, nicht der hat Recht, der Recht hat, sondern der hat Recht, der Recht bekommt. Und menschliche Gerichte machen Fehler. Aber wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht, kannst du sicher sein, dass der Gott, der zu Gericht sitzt, absolut fair ist. Er kennt alle Umstände, er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Emotionen. Und da ist ein Beistand, der absolut ist. Und das ist Jesus Christus. Wir brauchen ihn jeden Tag, nicht nur am Sabbat von 10:30 bis 11:30, sondern ganz besonders von Sabbat 11:30 bis zum nächsten Sabbat 9:30. Wenn dein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, dann brauchst du keine Angst haben. Keine Angst zu haben vor dem Leben, keine Angst zu haben vor dem Tod, keine Angst zu haben vor Gericht. Denn wenn das Gericht über dich tagt, stehst du einem Freund und keinem Feind gegenüber. Um zurückzukommen: Sünde ist eine lebensgefährliche Angelegenheit. Man muss sie absolut ernst nehmen. Aber so real wie Sünde ist, so real ist auch die Vergebung, die uns Jesus Christus anbietet. Nur annehmen müssen wir sie selbst. Das nimmt uns keiner ab. Dafür gibt es keine Bedingungen, dafür gibt es keine Voraussetzungen, sondern du kannst dein Leben ihm übergeben, jetzt, in dieser Minute. Und Jesus wird es akzeptieren. Dann wird sicherlich unser Leben anders verlaufen. Wir werden anders denken, anders sprechen und anders handeln. Unsere Motive und unsere Ziele werden sich verändern. Unser Leben bekommt eine andere Richtung, die geprägt ist von und nicht von unseren Vorstellungen, von unseren Wünschen, sondern von dem Wunsch, eine ganze Ewigkeit mit dem zu verbringen, der uns so lieb hat. Und dazu muss er uns jetzt und hier begleiten. Ich freue mich auf dieses Ziel und möchte euch alle mitnehmen, damit wir die Ewigkeit miteinander verbringen können. Beten und arbeiten wir für dieses Ziel. Es lohnt sich in jedem Fall. Zum Schluss noch ein Gedicht von Josef von Eichendorff. Und wenn es einst dunkelt, der Erd bin ich satt. Durchs Abendrot funkelt eine prächtige Stadt. Von den goldenen Türmen singet der Chor. Wir aber stürmen das himmlische Tor. Das möchte ich mit euch erleben. Amen. Danke, Vater, dass du uns so liebst, dass du uns eine ganze Ewigkeit in deiner Nähe haben willst. Das ist sehr mutig. Aber wir wissen, Herr, dass du bereit bist, uns auf diese Ewigkeit hier vorzubereiten. Schenke du uns genaue Kenntnis dessen, was du von uns möchtest. Zeig uns in deinem Wort, was Wahrheit ist, dass wir nicht unser Denken zur Regel für andere machen. Zeig uns in deinem Wort, dass das Ziel, das du uns schenkst, sicher ist. Ewigkeit ist keine fantastische Vorstellung, sondern Realität, weil du real bist. Darauf vertrauen wir. Nun, Herr, geh mit uns in unsere täglichen Aufgaben. Schenk uns deinen Geist, damit wir so leben, dass wir für andere ein Anstoß sind, sich mit dir und deiner Botschaft zu beschäftigen. Danke dafür im Namen Jesu. Amen.